Hallo und herzlich willkommen zu unserem Colliquio Podcast. Heute mit einer neuen Folge aus unserer Reihe Wissenschaft kompakt. Wir freuen uns, dass Sie wieder mit dabei sind. Mein Name ist Nathalie Heidlauf und heute spreche ich mit Marc Fröhling und Linda Fischer über folgende Themen. Braunbären liefern Hinweise zu Schutzmechanismen gegen Thrombosen und Insekten in Lebensmitteln gesundheitlich unbedenklich? Wir sind Teil der Medizinredaktion von Colliquio, dem größten Netzwerk für Ärztinnen und Ärzte im deutschsprachigen Raum. Wenn Menschen wegen Krankheiten oder Verletzungen akut bewegungsunfähig sind, besteht ein erhöhtes Risiko für venöse Thromboembolien. Bei Bären ist das anders. Wenn sie Winterruhe halten, bleiben sie jedes Jahr monatelang bewegungslos, ohne dass es zu solchen Komplikationen kommt. Dieses Paradoxon haben jetzt Forscherinnen und Forscher untersucht. Linda, kannst du uns ein paar Eckdaten zu der Studie geben?
Ja, also es handelt sich um eine internationale Studie unter Leitung von Kardiologinnen und Kardiologen der Klinik der LMU in München. Und zwar haben sie zusammengearbeitet mit Forschenden aus Schweden, Dänemark, Norwegen und England. Veröffentlicht wurde die Studie in Science am 13. April, also ist gerade mal ein paar Tage alt. Und ja, das Forschungsteam fand Hinweise auf den Schutzmechanismus gegen Thrombosen bei Braunbären, und zwar in Form von bestimmten Proteinen, die während der längeren Immobilität der Bären herunterreguliert werden und so vor der Thrombose schützen.
Kannst du uns noch ein paar Hintergrundinformationen geben zu venösen Thromboembolien, die ja in der Studie die zentrale Rolle spielen?
Zu den venösen Thromboembolien gehören tiefe Venenthrombosen und Lungenembolien. Und sie sind eine wichtige Ursache für Morbidität und Mortalität. Kurzfristige Immobilität ist ein wichtiger Risikofaktor für die Entwicklung von Thromboembolien. Warum aber können jetzt zum Beispiel Braunbären im Winter monatelang nahezu regungslos schlafen, ohne annähernd in die Gefahr dieser Erkrankung zu kommen? Und warum haben querschnittsgelähmte Patientinnen und Patienten nach der Akutphase der Verletzung auch kein erhöhtes Thromboserisiko? Auf diese Fragen haben die Forscherinnen und Forscher jetzt Antworten gefunden. Sie haben Proben genommen, und zwar Blutproben einmal von Menschen, die chronisch immobilisiert sind. Dann Blut von gesunden Freiwilligen, die 3 Wochen lang bettlägerig waren, und Blutproben von freilebenden Braunbären, einmal während ihrer Aktivitätsphase und einmal in der Winterruhephase.
Und wie kamen die Forschenden zu den Blutproben der Braunbären?
Ja, also das Forschungsprojekt wurde gestartet mit 2 Reisen nach Mittelschweden, und zwar eine im Sommer und eine im Winter. Da gibt es eine Gruppe von Braunbären, die sowieso seit mehr als 10 Jahren wissenschaftlich untersucht wird. Die Braunbären tragen GPS-Sender, die ihren Aufenthaltsort markieren. Und diese Bären wurden dann im Rahmen dieser neuen Studie für eine Blutentnahme sediert und dann sofort wieder in die Freiheit entlassen. In einem mobilen Labor haben die Forschenden dann die Proben innerhalb von 3 bis 4 Stunden analysiert und sind so der Frage nachgegangen, ob sich das Gerinnungssystem der Braunbären in der Winterruhe und in der Aktivität des Sommers unterscheidet. Aber entgegen der Erwartung der Forschenden haben sie keinen dramatisch relevanten Unterschied im plasmatischen Gerinnungssystem gefunden.
Und wie wurden die Proben dann weiter analysiert?
Einen Teil der Blutproben haben sie dann nach München mit zurückgenommen, wo sie im Labor die Blutplättchen genauer unter die Lupe genommen haben. Und dabei stellte sich heraus, dass im winterruhenden Braunbär die Interaktion zwischen den Blutplättchen und Entzündungszellen des Immunsystems gebremst wird, was dann das Ausbleiben der venösen Thrombosen erklären könnte. Genau die gleichen Mechanismen haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dann auch bei den querschnittsgelähmten Menschen nachgewiesen und bei den gesunden Probandinnen und Probanden, die sich im Rahmen eines Versuchs für ein Raumfahrtprogramm 3 Wochen lang im Bett befanden.
Wie wurde das Blut dabei untersucht?
Ja, die Forscherinnen und Forscher analysierten die Blutproben mittels massenspektrometriebasierter Proteomik. Proteomik umfasst die Erforschung des Proteoms, also der Gesamtheit aller in einer Zelle oder in einem Lebewesen vorliegenden Proteine. Und Massenspektrometrie ist ein technisches Verfahren zur Analyse der Masse von Molekülen oder auch von Atomen. Und mit dieser Methode konnten die Forschenden dann fast 2700 Proteine in den Blutblättchen der Bären quantifizieren. Entscheidend war, dass in der Winterruhe gegenüber der Sommeraktivität 71 Proteine hoch und 80 Proteine herunterreguliert waren. Das heißt, diese Untersuchung ergab letztendlich eine antithrombotische Signatur in den Thrombozyten von im Winter ruhenden Braunbären. Und interessanterweise gab es ein Protein, das den Forschenden aufgefallen ist, weil es am stärksten reduziert war, und zwar das Hitzeschockprotein 47, kurz HSP 47. Und zwar war das um das 55-fache herunterreguliert während der Winterruhe.
Und was genau bewirkt das herunterregulierte Protein?
Ja, es verringert die Aktivierung von Immunzellen, auch die Bildung von sogenannten NETs, also extrazellulären neutrophilen Fallen. Das sind Netzwerke aus extrazellulären Fasern, die hauptsächlich aus DNA von Neutrophilen bestehen und die normalerweise Krankheitserreger binden sollen. Und so trägt dieses Protein zur Thromboprotektion bei den Bären und auch bei den querschnittsgelähmten Patientinnen und Patienten bei. Insbesondere konnten die Forscherinnen und Forscher zeigen, dass diese Herunterregulierung dieses Proteins unter Langzeitimmobilisation in verschiedenen Säugetierarten passiert. Also sie haben ja Menschen untersucht, Braunbären und auch Schweine, und haben diesen Mechanismus eben in allen drei Säugetierarten gezeigt und konnten somit schlussfolgern, dass es sich dabei um einen evolutionär konservierten Mechanismus handelt.
Und gibt es schon erste Ideen, wie man diese Erkenntnis künftig in der Medizin einsetzen könnte?
Laut Autorinnen und Autoren können die Ergebnisse tatsächlich die Grundlage sein, unter anderem für antithrombotische Therapeutika, für immobilisierte Akutpatientinnen und Akutpatienten. Wenn man das HSP 47 mit einem passenden Molekül bei immobilisierten Akutpatienten blockieren könnte, ließe sich so vielleicht die Gefahr einer venösen Thrombose verhindern. Es gibt zwar für Laborexperimente schon sogenannte kleine Moleküle, die dieses Protein ausschalten, aber für einen möglichen Einsatz am Menschen eignet es sich noch nicht.
Danke, Linda. Auch im zweiten Teil dieser Folge bleiben wir im Tierreich. Schon seit Jahrtausenden sind Insekten Nahrungsbestandteil vieler Menschen. Hierzulande und in der EU sieht es aber noch anders aus. Wie ist jetzt da der aktuelle Stand, Marc?
Genau, wie du sagst, sind Insekten als Nahrungsmittel in anderen Teilen der Welt weit verbreitet, zum Beispiel als gekochte Wespenlarven in Japan, geröstete Heuschrecken in Nigeria oder gekochte Ameisenlarven in Mexiko. Aber auch hierzulande hat sich in den vergangenen beiden Jahren einiges getan, denn insgesamt sind inzwischen vier Insektenarten in der EU als Lebensmittel zugelassen. Seit 2 Jahren sind das die Larven des Mehlkäfers, die sogenannten Mehlwürmer und die Wanderheuschrecke. Und inzwischen sind auch noch die Hausgrille und die Larven des Getreideschimmelkäfers, dem sogenannten Buffalo-Wurm, dazugekommen.
Und wie funktioniert das genau, wenn ein Insekt als Lebensmittel zugelassen werden soll? Welche Vorschriften müssen dabei beachtet werden?
Also Insekten gelten in der EU offiziell als neuartige Lebensmittel und müssen als solche zuerst nach der sogenannten Novel Food Verordnung zugelassen werden. Dazu müssen die Hersteller für jede Insektenart einen Zulassungsantrag stellen und wissenschaftliche Daten liefern. Auf diese Weise wird die gesundheitliche Unbedenklichkeit überprüft, bevor die Insekten als Lebensmittel auf den Markt gelangen.
Gibt es sonst noch Vorgaben, die bedacht werden müssen?
Im Zulassungsverfahren werden außerdem Kriterien für die sichere Verarbeitung der Insekten festgelegt. Dann werden Insekten im sogenannten nationalen Rückstandskontrollplan berücksichtigt. Das bedeutet, dass dort tierische Lebensmittel systematisch auf Rückstände unerwünschter Stoffe untersucht werden. Und dann gibt es auch noch Regelungen, die für die Einfuhr von Insekten für den menschlichen Verzehr von außerhalb der EU getroffen wurden. Und nicht zuletzt, das kann man vielleicht gerade an dieser Stelle anmerken, ist es auch nicht so, dass wild gesammelte Insekten in den Produkten landen. Laut den Verbraucherzentralen stammen die verarbeiteten Insekten hierzulande aus kontrollierter Aufzucht.
Und gibt es schon Beispiele für Lebensmittel, in denen jetzt theoretisch verarbeitete Insekten zugesetzt werden können?
Ja, das kann tatsächlich in allen möglichen Lebensmitteln der Fall sein. Nehmen wir als Beispiel einmal die Hausgrille. Ihr Pulver darf nun zum Beispiel in Brot und Brötchen, Keksen, Schokolade oder in Milch- und Fleischersatz vorkommen. Ob sich das aber nun tatsächlich bald in der Breite durchsetzen wird, muss sich erst noch zeigen. Denn bislang ist das Ganze in Deutschland wirklich noch ein Nischenmarkt mit ganz wenigen Produkten, die in geringen Mengen Insekten enthalten. Zum Beispiel in Riegeln oder Nudeln.
Gerade wenn die Insekten in Pulverform den Lebensmitteln zugeführt werden, kann es vielleicht zur Frage führen, kann es auch passieren, dass man Insekten isst, ohne es zu wissen?
Diese Frage kann ganz klar verneint werden, denn auf der Zutatenliste des Produkts muss das ganz klar ersichtlich sein. Zum Beispiel muss dann draufstehen, Pulver aus Larven des Getreideschimmelkäfers. Auch Verbraucherschützer haben sich damit auseinandergesetzt und sagen, dass nichts darüber bekannt ist, dass Insektenpulver in irgendeiner Form heimlich untergemischt werden kann. Allerdings wird eine noch klarere Kennzeichnung auf den Verpackungen gefordert, damit es wirklich für alle verständlich und klar ersichtlich ist. Also zum Beispiel, dass unmissverständlich auf der Packung steht, Kekse mit Insekten. Diese Produkte dürfen dann natürlich auch nicht mehr als vegan oder vegetarisch ausgezeichnet werden.
Und was kann man denn über den Nährstoffgehalt von Insekten sagen?
Ja, Insekten gelten laut verschiedenen Studien als sehr nahrhafte und auch gesunde Nahrungsquelle. Natürlich kommt es dann immer auch auf die jeweilige Art an. Weltweit werden fast 2000 verschiedene Arten verzehrt, aber generell zeichnen sich Insekten durch einen hohen Gehalt an Fett, Eiweiß, Vitaminen, Ballaststoffen und Mineralien aus. Und auch der Proteingehalt ist in etwa vergleichbar mit dem von Rind oder Schwein.
Und wie sieht's aus mit Blick auf allergische Reaktionen?
Wie auch bei anderen Lebensmitteln kann Insektenpulver in seltenen Fällen allergische Reaktionen auslösen. Zum Beispiel bei Personen mit Allergien gegen Krebstiere, Weichtiere oder Hausstaubmilben. Vor allem das Chitin aus dem Außenskelett der Insekten kann allergische Reaktionen auslösen. Daher müssen die Hersteller auf den Produkten auch klar ersichtliche Angaben in unmittelbarer Nähe zur Zutatenliste machen.
Und kannst du uns zum Schluss noch einen Ausblick in die Zukunft geben? Wie wird es da weitergehen?
Einmal gibt es auf jeden Fall noch offene Fragen, was die Haltung der Insekten in Deutschland betrifft. Bislang existieren laut Verbraucherschützern hier nämlich noch keine Haltungsvorschriften. Zu klären sind hier also noch Punkte wie der Einsatz von Arzneimitteln oder eine möglichst schonende Tötung der Insekten und auch der Platzbedarf. Mit Blick auf die Industrie kann man sagen, bislang ist es noch so, dass Produkte, die zum Beispiel Insektenmehl enthalten, noch deutlich teurer verkauft werden. Es fehlt also der kommerzielle Anreiz. Aber laut dem WWF weisen Insekten eine deutlich bessere Ökobilanz als zum Beispiel Rinder und Schweine auf, verbrauchen weniger landwirtschaftliche Fläche und benötigen weniger Futter, um die gleiche Menge an Eiweiß zu produzieren. Das könnte in Zukunft also durchaus noch interessant werden.
Ja, es bleibt also spannend. Das war's wieder für diese Woche. Die Quellen zu den hier vorgestellten Themen finden Sie wie immer unter diesem Beitrag verlinkt. Wenn Sie die kommenden Folgen nicht verpassen wollen, abonnieren Sie uns gerne bei allen üblichen Podcast-Anbietern. Sie sind Arzt oder Ärztin und noch nicht bei Colliquio registriert? Dann melden Sie sich gerne kostenlos an und lernen Sie die größte deutschsprachige Ärzteplattform kennen. Dieser Podcast wird produziert von der Colliquio Medizinredaktion. Aufgezeichnet wurde am 20. April 2023. Redaktion Dr. Linda Fischer, Marc Fröhling und Nathalie Heidlauf.